Sparmaßnahmen vom Bund auf dem Buckel der Städte und der Gemeinden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Rund 3/4 der Bevölkerung lebt in Städten oder in städtischen Gebieten. Und auf sie kommen mit dem vom Bund angekündigten Massnahmenpaket ganz einen Haufen Einbussen zu. Es drohen Angebotskürzungen, weil nicht alles über Einsparungen kann kompensiert werden. Gemeinden und auch die Städte wehren sich als quasi letztes Glied in der Kette und mit den Problemen im Alltag direkt betroffen gegen die einseitige Lastenverschiebung. Wie gut und wie schlecht steht es um Kommunikation und das Zusammenspiel über die drei Staatsebenen? Und wo sehen die Massnahmen auf dem Papier zwar gut aus, lassen sich aber aus Erfahrung kaum umsetzen? Das ist das Thema dieser Woche. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Herzlich willkommen meinem Gast, Anders Stockhelm. Er ist FDP-Stadtpräsident von Frauenfeld und seit 2022 Präsident des Schweizerischen Städteverband. Vielleicht gerade mal zum Anfang. Sparen tut niemand gern. Aber Fakt ist, die Finanzlage des Bundes, um die steht es nicht gut. Wenn man nichts macht, droht es Milliardendefizit, da leiden wir dann auch wieder alle drunter. Und es heisst, wir kommen nicht darum, dass es alle mit dem Federn lassen. Auch die Städte, auch die Gemeinden.
Ja, es ist unzweifelhaft so, dass der Bund ein finanzielles Problem hat. Es ist vielleicht nicht ganz so scharf, wie man es darstellt. Wir haben auch Resultate jetzt in letzter Zeit kommuniziert bekommen, die nicht so schlimm sind, wie der Bund es budgetiert hat. Nichtsdestotrotz, sicher muss der Bund sparen. Er soll bei sich sparen und er soll die Lasten nach Möglichkeit nicht einfach nach unten verschieben. Schon gar nicht ohne die betroffenen Kantone und kommunale Ebene mit einzubeziehen.
Bevor wir hier ins Detail gehen, können Sie vielleicht ganz kurz eure Einschätzung, die Einschätzung der Städte in diesem Zusammenhang, wird ja immer wieder darüber diskutiert, soll die Schuldenbremse gelöst werden oder soll sie nicht gelöst werden auf Bundesebene. Was ist da eure Haltung? Ist der Notstand nach oben gesehen derart gross, dass sich so etwas würde tolerieren lassen?
Also die Städte und der Städteverband hat sich noch nicht zu der Schuldenbremse geäussert, weil das ist ein Thema, das aus unserer Sicht ein Bundesthema ist. Es gibt auch Städte und Kommunen, die selber eine Schuldenbremse haben. Das kann ein probates Mittel sein. Es gibt sicher Situationen, wo das nicht angezeigt ist, ob jetzt die Situation da ist, gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen. Das muss der Bund beurteilen.
Vielleicht, bevor wir auf Details eingehen, wenn wir reden von Städten und Gemeinden, Städte sind ja auch Gemeinden, aber genau, halt eben ein bisschen spezielle Gemeinden, die in vielen Bereichen zusätzliche Aufgaben wahrnehmen. Also, sagen Sie uns, wo ist der grosse Unterschied von den Städten zu den Gemeinden im Bereich von Aufgaben, die ihr wahrnehmt, die dafür andere nicht machen müssen? Kleinere Gemeinden nebenbei zum Beispiel.
Also es gibt vor allem bei den Infrastrukturen gibt es solche Unterschiede. Ich sage jetzt mal, ein Hallenbad ist zum Beispiel etwas, wo eine Gemeinde mit 5.000 oder 10.000 Einwohnern normalerweise nicht hat, weil es auch viele Millionen kostet. Das ist etwas, wo man in Städten und in städtischen Gebieten antrifft. Es sind auch die Sozialkosten, die oft höher sind in den Städten und städtischen Gemeinden, weil die betreffenden Personen, die Sozialhilfe suchen, tendenziell ein bisschen, ja, nicht so Schaufenster von einer kleinen Gemeinde gerade wollen, also gestellt werden, die Anonymität von der Stadt suchen. Dann ist es der Kulturbereich, ganz ein wichtiger Bereich, wo sehr viel in der Stadt stattfindet. Größere Kulturinstitutionen zum Beispiel, aber auch überhaupt Kulturanlässe findet meistens auch dort statt, wo man auch entsprechend Publikumsmenge kann generieren kann. Und das ist eben auch in den Städten und städtischen Gebieten.
Und dann wären wir beim anderen Punkt, den wir vielleicht eingangs auch gerade erklären können. Aber werden jetzt kritische Stimmen sagen, für das werden ja die Städte auch zusätzlich entschädigt?
Das ist recht unterschiedlich, wie das in der Schweiz gehandhabt wird. Also der Finanzausgleich ist von Kanton zu Kanton, wie so oft, verschieden. Wir kennen zum Beispiel im Kanton Thurgau keinen Lastenausgleich, sage ich jetzt mal, wo für die Städte speziell greift. Wir kennen das vielleicht im Kanton Zürich, hat man da eine ausgeprägtere Form. Wir haben aber auch, und das darf man nicht vergessen, die Städte zahlen auch in Finanzausgleich ein. Und zwar nicht wenig. Und darum ist das so ein bisschen ein Geh und ein Nehmen. Und da, wo jetzt passieren könnte, das Geh und Nehmen gefährden.
Also Sie sprechen den Handlungsbedarf vom Sparen vom Bund nicht per se ab, sagen aber, er soll das bei sich machen und nicht beim Kanton und bei den Gemeinden. Aber ein Haufen Aufgaben, die der Bund natürlich übernimmt, oder Ausgaben, die er hat, betrifft natürlich Kantone und Gemeinden. Also ganz an denen vorbei kann er ja nicht sparen.
Absolut. Also wir sehen schon auch, dass wir mit dem Bund zusammen, Kantone und die kommunale Ebene, die Städte, könnt mit dem Bund zusammen das anschauen. Das, was jetzt stattgefunden hat mit dem Entlastungspaket 27, ist aber ohne Einbezug sowohl von den Kantonen wie auch von den Städten passiert. Und das ist der grosse Kritikpunkt. Beim Entflechtung, wo auch um die Entflechtungsmassnahmen, dort sind wir einbezogen, das ist richtig so. Wir stellen einfach fest, immer dann, wenn es kriselt und wenn es brennt, dann vergisst man die anderen staatlichen Ebenen. Das ist nicht gut.
Also das heisst, ihr seid über die ganzen Massnahmen so weit informiert worden in dem Moment, wo man sie bekannt gemacht hat, aber nicht bei der Erarbeitung.
Wir sind nicht einbezogen in die Erarbeitung. Wir haben, nachdem der Bericht von Herrn Geier publiziert worden ist, uns gemeldet und gesagt, hey, wir würden im Fall gerne mitreden. Sind wir auch nicht einbezogen gewesen, sondern wir sind hingewiesen worden auf die Entflechtungsmassnahmen, wo wir zum Glück einbezogen sind. Das ist auch richtig so, aber beim Entlastungspaket nicht.
Das heisst, Sie hätten sich primär jetzt mal losgelöst von den einzelnen Massnahmen, wo Sie auch natürlich zum Teil kritisieren, hätten Sie sich einfach mehr Mitsprache gewünscht?
Also der Bund hat einen Artikel 50 von der Bundesverfassung, wo er dazu aufgefordert ist, die besondere Situation von den Gemeinden und von den Städten zu berücksichtigen. Und das hat er jetzt nicht aktiv gemacht, sage ich mal, oder einfach sehr für sich selber vielleicht. Aber er hat uns in dem Sinne nicht einbezogen. Das wäre wünschenswert. Ja.
Sie kritisieren ja vor allem auch mal nebst den Beträgen, die je nachdem wegfallen würden, dass, ich habe das eingangs schon gesagt, ein Haufen auf dem Papier gut aussieht, aber ihr mit der Erfahrung im Alltag und in der Praxis sagt, ja, aber so lässt sich ja dann nicht umsetzen.
Ja, es gibt gewisse Sachen, die eben gut aussehen. Wir können als Beispiel nehmen. Nehmen wir mal die Integrationspauschalen. Oder? Die Integrationspauschalen wird man kürzen von...
Vielleicht sehr schnell. Die Integrationspauschale ist...
Genau, das ist eine Pauschale, die die kommunale Ebene, Gemeinden und Städte überkommen, dafür, dass sie Integrationsmassnahmen für Asylsuchende finanzieren. Also organisieren und finanzieren. Und für diese Pauschale, die ist bisher 7 Jahre ausgerichtet worden und jetzt wird es verkürzt auf 5 oder 4 Jahre. Und das sind 2 Jahre weniger, 3 Jahre weniger, kann man sagen, ja, in dieser Zeit sollte etwas passieren. Nur, wir haben mit dem Bund zusammen und mit den Kantonen haben wir eine Integrationsagenda gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir bauen das auf. Man hat das 2019 gemacht. Man sieht jetzt auch schon erste positive Auswirkungen. Und man sieht, man braucht diese Zeit, weil viele Asylsuchende werden jetzt erst einmal einfach schlicht und ergreifend Deutsch lernen. Und Deutsch ist nicht die einfachst mögliche Sprache, je nachdem, von wo man kommt, zum Lernen. Und damit man überhaupt auf dem Arbeitsmarkt eine Chance hat, muss man das zuerst mal haben. Viele müssen auch zuerst eine Ausbildung oder eine Auffrischung von einer Ausbildung machen, damit sie für den schweizerischen Arbeitsmarkt fähig sind. Wenn man das kürzt, dann besteht eine grosse Gefahr dafür, dass Leute zwar in den Arbeitsmarkt hineinkommen, aber in Arbeitsverhältnisse, die nicht langfristig sind, kurzfristig, und wo es darum immer wieder rausgehen, sich ihren eigenen Lebensunterhalt nicht finanzieren. Wer zahlt denn das? Sozialhilfe. Wer zahlt Sozialhilfe? Die Gemeinden, die Städte.
Gut, also Sie haben aber gesagt, die Agenda die existiert jetzt schon ein paar Jahre. Sie haben die ersten Erfahrungen gemacht. Also was kann man Zahlen sagen, wenn man sagt, okay, mit diesen 7 Jahren haben wir die und die Erfolgsquote. Alle bringen wir natürlich nie an die Startlinie, aber haben wir die und die Erfolgsquote. Und die Zeit brauchen wir wegen der, Sie haben gesagt, Sprache ist ein Thema. Aber nichtsdestotrotz sagen ja die Stimmen auch, ja, aber also wenn der das in 7 Jahren nicht schafft oder vielleicht auch in 4 Jahren nicht schafft, dann ist die Chance eine kleine, dass er es überhaupt jemals mitmachen will. Wie überprüfbar ist das Ganze von Seiten vom Engagement dieser Menschen?
Also, wir haben wirklich Zahlen, die zeigen, dass je mehr man kann investieren in der Anfangszeit, wo die Leute da sind, umso eher hat es auch Erfolg hinten raus. Also man redet von diesen 40%, die man sagt, die man erreichen müsste. Und auf dem Weg wären wir jetzt mit der Integrationsagenda, dass man richtig von diesen 40% kommt. Vorher war man wesentlich tiefer bei den, also da ist man irgendwo zwischen 10% und 15% rumgedümpelt. Also es lohnt sich, in das zu investieren.
Und für alle, die jetzt die verschiedenen Status von diesen Menschen noch nicht ganz so präsent haben, das sind also Menschen, die hier bleiben dürfen, genau. Oder die in Abklärung sind?
Nein, das sind Leute, die hier bleiben dürfen, das sind aufgenommen. Ja.
Gut, also, und dann haben Sie gesagt, alle die, die man mit der, also man schneidet sich quasi das eigene Fleisch, wenn man die Massnahmen in der Integration kürzt, ja. Dann drohen einfach verzögert höhere Kosten in der Sozialhilfe.
Genau. Also, es wird dann, wenn das verkürzt wird, dann kann man weniger gut in die Integration investieren. Die ist nicht mehr gleich erfolgreich und das heisst im Umkehrschluss, die Leute werden auf Sozialhilfe angewiesen sein und finanzieren dort das Gemeinde und die Stadt.
Sie haben einen anderen Kritikpunkt in diesem Zusammenhang auch aufgeführt, und zwar Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit geht ja jetzt im aktuellen Kontext gerade in zwei Richtungen. Nachhaltig im Sinne von längerfristig, also dass sich das bewährt. Nachhaltig geht aber auch in die Richtung von Erreichen der Klimaziele und von diesen Massnahmen. Auch dort sagen Sie, gibt es in dem Massnahmenpaket Ideen, die überhaupt nicht funktionieren?
Ja, im Massnahmenpaket wird man 380 Millionen Franken sparen im Bereich der Klimapolitik durch das sogenannte Fokussieren der Massnahmen. Etwas, was wegfällt, ist zum Beispiel das Gebäudeprogramm. Das Gebäudeprogramm trägt dazu bei, dass wir in die öffentlichen Gebäude, aber auch in private Gebäude könnt, Sanierungen machen, damit es besser könnt, geheizt werden, also dass man nicht gleich viel verliert an Energie zum einen und dass man in alternative Energiesysteme, Wärmesysteme kann investieren. Der Teil, wenn der wegbricht, dann hat man nachher also die Schwierigkeit, um das so zu finanzieren, dass man das Klimaziel erreichen kann. 380 Millionen. Wenn man das jetzt runterbricht, nehmen wir mal eine Stadt Luzern als Beispiel, dort weiss ich es, weil die haben es berechnet. Bei ihnen ist es dann 1,7 Millionen Franken im Jahr, die ihnen würden fehlen würden. Und das ist doch viel Geld, 1,7 Millionen. Und dann haben sie noch darauf auf ein eigenes Gebäudeprogramm darauf aufgepackt. Und wenn der untere Teil jetzt quasi wegbricht, das, dass der Bund das nicht mehr gleich oder überhaupt nicht mehr finanziert, dann hat man eine Schwierigkeit, um die Gelder, die von der Stadt herkommen, so zu sprechen, dass man auch die wirklich kann entfalten kann. Das ist natürlich schlecht für Klimaziele, die wir haben. 2050 ist ein Bundesgesetz. Das ist da, wo wir mit auch kritisieren, dass Sachen, die wir vom Bund als Auftrag bekommen haben, die wir selbstverständlich auch umsetzen wollen, dass er nachher sich aus der Verantwortung zurückzieht und sagt, ja, aber zahlen dürfen wir das dann selber.
Stichwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder kommt, ist die Eigenverantwortung oder die Verantwortung grundsätzlich von jedem von uns. Jetzt gerade bei den Heizungen hat man gesagt, ja, also, es bringt ja nichts, wenn wir Leute, die sowieso ihre Heizungen ersetzen müssen, wenn wir die noch subventionieren, das ist in der Eigenverantwortung von jedem Eigenheimbesitzer. Das würde er auch sowieso machen. Und das Gleiche geht in die Richtung bei den Parkplätzen, bei den Zuleitungen für E-Autos, wo wir auch jetzt zum Beispiel im Kanton Zürich ein Förderprogramm haben, das jetzt so ausgeschöpft ist, dass nicht einmal die Laufzeit mag füllen, wo man dann auch wieder sagen kann, ja, aber wo ist denn die Eigenverantwortung von uns allen? Wir haben abgestimmt, wir wollen die Klimaziele erfüllen. Also liegt es ja in unserem eigenen Interesse. Und dann würden wir ja sowieso, wenn wir die Heizung ersetzen müssen, keine Fossile mehr reintun. Also im Kanton Zürich dürften wir fast nicht mehr eine Fossile reintun, oder?
Es geht ja darum, dass man, damit man die Ziele, die recht hoch sind, 2050, kann erreichen, muss man relativ früh investieren und nicht erst kurz bevor es 2050 ist, wenn dann irgendein Heizungsersatz, den man vielleicht noch vor 2 oder 3 Jahren reintun hat, dann ansteht. Und darum muss man jetzt investieren, intensiv investieren. Ich selber bin persönlich auch Befürworter von der sogenannten Sunset-Klausel. Das heisst, dass man in einer gewissen Frist das macht und nachher hört man auf damit. Die das in dieser Frist gemacht haben, können die zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten abholen, die anderen dann nachher nicht mehr. Aber es braucht ein Invest, ich sage jetzt mal, mit einer höheren Power jetzt, damit man hinten raus die Ziele auch erreichen kann. Wenn
das
immer weiter rausschiebt, dann kommen wir 2050 nie dorthin.
Also das heisst, dass man eigentlich Heizungen vorzeitig oder früher würde ersetzen, als man das würde eigentlich machen?
Je nachdem würde man es vielleicht ein bisschen früher machen, aber man sollte, da wären wir bei einem anderen Thema. Also ich kann jetzt von mir ganz persönlich reden. Ich habe meine Gasheizung ersetzt. Und ich habe insgesamt auf Wärmetauscher umgestellt, zum einen, und auf der anderen Seite Solardach. Ich habe insgesamt 90'000 Franken investiert und ich habe 10'000 Franken bekommen. Also der Teil von der Eigenverantwortung, würde ich sagen, mit 80'000 Eigenfinanzmittel, der ist, glaube ich, schon
gegeben. Sind Sie jetzt da der Schnitt? Oder ich sind Sie sagen, die Ausnahme?
Nein, ich würde jetzt behaupten, dass es einige gibt, die so unterwegs sind. Also, man kommt ja, die Subvention ist ja, deckt nicht alles. Man muss einen gewissen Eigenverantwortungsteil muss man übernehmen. Und zwar nicht in einem kleinen Ausmaß. Mhm. Also, da kostet einem selber auch etwas. Mhm. Ich kenne viele, die das machen. Ob das die Regel ist, kann ich nicht beurteilen. Aber in meinem Umfeld, aber man ist ja jeder in seiner eigenen Bubble unterwegs, in meinem Umfeld gibt es viele, die so etwas
gemacht haben. Und nachher verlassen wir das Thema von Ihnen persönlich wieder. Aber Sie haben jetzt die Gasheizung einen Weg müssen ersetzen oder Sie haben das jetzt...
Ich habe es vorgezogen.
Vorgezogen,
ja. Im Sinn. Also sie ist 20-jährig geworden oder 18-jährig. Man hätte sie noch etwa 7 Jahre weitermachen können. Es ist so, der Heizungsmonteur hat gesagt, ja, das kannst du jetzt machen oder in 7 Jahren. Und ich habe dann gesagt, nein, ich will vom Gas weg. Das war das Thema. Ich will nicht russisches Gas haben, aus Konstanz importiert, sondern ich will von dem Gas weg. Je schneller, umso lieber.
Sagen Sie dann, wenn jetzt die Unterstützung durch den Bund wegfällt, der Kanton könnte das nicht 100% oder überhaupt auffangen, ist dann das Erreichen der Klimaziele gefördert, weil der Gebäudeteil ja der grösste Teil ist, den wir da dahinter müssen? Oder sagen Sie, es wird dann irgendwo anders gespart, aber dort geht es gleich weiter?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist da, wo man nie so weiss, in den Finanzhaushalten von der Städte und Gemeinden tut man je nachdem ja gewichten, oder? Und je nachdem, wie eine politische Zusammensetzung vielleicht auch ist, gewichtet man in der Nachhaltigkeit eher auf die soziale Nachhaltigkeit oder auf die wirtschaftliche oder auf die ökologische. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, nein, es ist nach wie vor die ökologische Nachhaltigkeit das Wichtigste vom Wichtigen, dann wird man Finanzmittel umlenken und dort anlenken. Aber dann wird etwas vom anderen darunter leiden, die wirtschaftliche oder die soziale.
Ich möchte noch etwas darauf eingehen. Sie haben das vorhin gesagt, Kulturinstitutionen im Bildungsbereich haben wir das auch, je nachdem in der Stadt, wo sich das konzentriert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen ÖV, der immer besser ausgebaut ist, wo natürlich das Leben auf dem Land, sage ich jetzt einmal, mit dem Vorteil der Stadt sehr viel einfacher macht. Also wir haben das ganze Angebot der Stadt, aber wir haben so wenig wie möglich die negativen Seiten, nämlich den Lärm, den Verkehr, den Dreck vielleicht. Aber ein ÖV, der uns inner 10-15 Minuten halt aufs Land bringt. Also sind wir als Schweizerinnen und Schweizer ein Volk, das den Fäufer und Zweckli wollen?
Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also ich denke, dass es viele Leute gibt, die natürlich die Annehmlichkeiten suchen wir alle. Und dass viele Leute wegen dem vielleicht noch jemand wohnen, wo sie in einem ruhigen Quartier vielleicht in der Stadt oder auf dem Land wohnen und dann aber gerne die Annehmlichkeiten der Stadt nutzen. Wir nehmen das schon auch wahr. Also wir nehmen wahr, dass sehr viele Leute zum Beispiel sehr gerne noch das Hallenbad in Frauenfeld, das wir neu gebaut haben für 40 Millionen Franken, das nehmen sie extrem gerne wahr. Aber wenn man dann sagt, und liebe Gemeinden in der Umgebung, es wäre noch schön, ihr würdet euch daran beteiligen, dann kommt das, wieso? Das ist ja für euch. Ja, nein, es ist ja nicht nur für uns, es ist auch für euch.
Also nehmen Sie uns schnell mit Ausflug nach Frauenfeld. Also wie gehen denn die Kinder aus allen Gemeinden nach Frauenfeld schwimmen? Weil also, die in ihren Gemeinden kein Schulschwimmbecken haben.
Zum Beispiel, fürs Schulschwimmen kommen viele auf Frauenfeld, nicht alle. Mhm. Es gibt auch andere Hallenbäder, zum Glück, aber im Frauenfeld hat es viel.
Einzugsgebiet.
Das ist sicher ein Teil. Und der andere Teil ist natürlich die Bevölkerung. Es ist auch der Freizeitteil, oder? Leute, die oder in Vereinen, in Schwimmvereinen oder im Wasserball und so weiter, das findet dann in dem schönen Hallenbad statt, wo die Stadtbevölkerung mit ihren Steuern gezahlt hat und wo die Landbevölkerung nicht mit ihren Steuern zahlt, mit den Eintrittsgebühren, die ein bisschen erhöht sind, aber auch nicht wahnsinnig viel.
Was für Auswärtige sind die Preise höher?
Ja, für die Auswärtigen sind sie ein bisschen höher. Mhm. Ja. Aber also nicht in dem Maß, wo es kostendeckend machen würde.
Das heisst also, um wieder auf meine Frage vom Pfeifer und dem Weckli zurückzukommen. Also wir haben die Annehmlichkeiten, wenn wir alle. Aber erstens, also, die negativen Auswirkungen wollen wir nicht und zahlen dafür, wenn wir dann auch nicht. Also, ja, wir haben gern, oder nur bedingt.
Genau.
Also, wir haben, weil jeder hat ja so ein bisschen seine andere Präferenz. Die einen gehen gerne in die Oper, die anderen gehen gerne schwimmen, die dritten haben gerne Jazzkonzert. Es ist ein Gesamtangebot, das da sein muss und viel Geld kostet.
Ja, das kostet viel. Also im Kulturbereich, jetzt habe ich den Freizeitbereich, das war eher der Sportbereich, aber mit den Infrastrukturen auch durch. Aber im Kulturbereich wird 50% der Mittel, die im Kulturbereich ausgegeben werden, die sind von der kommunalen Ebene, 40% von der kantonalen und ganze 10% vom Bund.
Gut, und aber für das, um wieder auf den Lastenausgleich zu kommen, wird je nach Kanton, gibt es da schon einen Ausgleich?
Gibt es je nach Kanton einen gewissen Ausgleich? Es gibt den soziodemografischen Lastenausgleich, wie man dem so schön, wahnsinnig schön sagt, den gibt es und der ist aber unterschiedlich ausgestaltet. Ja.
Sie haben jetzt vorher den Teil genommen von dieser Integrationspauschale. Ich möchte noch auf einen anderen Bereich vielleicht zu reden kommen, wo jetzt auch hier im Kanton Zürich ganz intensiv diskutiert wird, ist die ganze Asylproblematik. Und zwar geht es mir da vor allem darum, ihr kritisiert ja auch, dass ihr als letztes Glied von dieser Kette quasi dann ein bisschen mit diesen Problemen allein gelassen sind. Jetzt kriegt ihr das Massnahmenpaket vorgesetzt. Ich sage jetzt mal, die Vernehmlassung läuft bis zum 5. Mai. Da könnt ihr euch äußern. Die Frage ist, wie fest fließt so etwas dann im jetzigen Moment ein? Was ist denn die Erfahrung?
Immer dann, wenn es eben kriselt und man
kriselt
schnell.
Kriselt es denn jetzt? Oder würden Sie sagen, wegen diesen Finanzen kriselt?
Der Bund hat das als ein Sofortmassnahmenpaket aufgeleistet. Und ohne irgendwie lange Zeitfristen. Und das ist für mich der Hinweis darauf, dass er sich selber eher in einem Krisenmodus befindet. Wir haben das gesehen bei anderen Fällen, also Covid-19. Dann handelt der Bund
aber,
einfach.
Also so schnell sind wir noch nicht. Oder?
Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ja.
Genau. Also,
jetzt schauen wir mal. Ja, richtig. Absolut. Und wir schauen mal, was die weltpolitische Lage dann noch für Auswirkungen auf die Staatsfinanzen haben wird. Da bin ich auch noch gespannt. Aber sicher ist, dass wir uns einbringen müssen seitens der Gemeinden und der Städte und sagen, nehmt uns mit auf den Weg, weil eben wir sind am Schluss vom ganzen Umzug und wir müssen dann das ausbaden, was ihr macht. Und darum wäre es gescheit, wenn wir früher dabei sind, weil wir könnten auch sagen, funktioniert nicht so gut. Das wäre der eine Teil. Der andere Teil wäre, wenn man schon sagt, übernehmt das, dann bitte mit den Kompetenzen dazu. Dann würden wir ja gerne sagen, okay, machen wir, aber dann sind wir die sagen, wie man es macht. Und das, die Kompetenzverschiebung findet der nicht statt.
Also, tun Sie uns da noch ein bisschen mitnehmen. Das ist der grosse Föderalismus in der Schweiz. Ja. Kantone und Gemeinden lassen sich ja nicht so gerne reinreden. Sie haben ja gewisse Gebiete, wo sie ihre eigene Hoheit noch haben. Nicht an vielen Orten, aber die haben es. Wenn Sie sagen, wenn wir dann Kompetenzen bekommen, bleiben wir bei diesen Integrationspauschalen oder bei der Gebäudesanierung. Also, dann wissen wir jetzt, es wird Geld gestrichen. Mhm. Was für eine Kompetenz müssten Sie denn haben, dass Sie würden sagen, also gut, dann streichen uns das Geld?
Dort ist die Kompetenzverschiebung ist weniger in dem Bereich, das wäre mehr im Verkehrsbereich zum Beispiel. Oder wenn man im Verkehrsbereich, wo man auch sagt, nationalen Agglomerationsfonds, wo wir 100 Millionen streichen, kommen wir da nicht mehr über, dann heisst das, okay, wir müssen den ganz langsamen Verkehr wo wir auch unter anderem für die Bewältigung von der Zunahme der Pendler auf Beine stellen. Den müssen wir anders denken. Wir müssen auch Lärmschutz zum Beispiel anders denken. Ja, okay, wenn wir dort andere Finanzierungen haben, nämlich die Hauptlast bei uns, bei der Städte, dann wird, ich sage es, ich mache mich wahnsinnig populär, vor allem bei meiner eigenen Partei, dann sage ich, ja, aber dann gehen bitte die Kompetenz zum Tempo 30 machen. Auch uns.
Das ist natürlich jetzt also ganz eine mutige Aussage, ja. Weil Tempo 30, Herr Stockholm, ist
weiß,
ein ganz schwieriges Thema.
Populär, ja.
Ist ein ganz ein schwieriges Thema. Ist jetzt auch gerade in Zürich ein grosses Thema auf der Hauptverkehrsachse im Zusammenhang mit der Verlangsamung. Unter anderem mit der Verlangsamung vom öffentlichen Verkehr und den damit verbundenen Kosten. Es gibt auch eine Abstimmung geben über zwei Initiativen mal in Zürich. Also ist eigentlich ein rotes Tuch, das Tempo 30.
Ja, das ist leider so, weil rein sachlich, und jetzt sind wir auf der Sachebene, rein sachlich, wenn man an gewissen Orten muss und soll Lärmschutz machen zugunsten von der Bevölkerung, die an diesen Strassen wohnt, dann ist die günstigste und einfachste Massnahme ist eine Tafel anstellen, wo 30 drauf steht und unten dran vielleicht noch Lärmschutz. Ist wirklich, also einfacher und günstiger geht es nicht mehr. Also, ich sage nicht, dass das an jeder Straße stattfinden muss. Sage ich nicht.
Also,
aber dort, wo der Lärmschutz muss gewährleistet sein, und da haben wir genügend Bundesgerichtssprechungen in diese Richtung.
Aber kann man nicht sagen, auch da jetzt der Fortschritt von der Technik, wenn man schaut, und auch von der Wissenschaft, was an Lärmschutzmassnahmen auch im Gebäudebereich möglich ist, noch nicht zu 100%. Sie sind da in einer Region mit Südanflügen und Fluglärm. Genau. Ist da vieles möglich, was früher nicht möglich war? Also allein das Argument vom Lärmschutz nur über die Strasse, ohne da jetzt eine riesen Tempo 30-Debatte loszulegen, kann man ja schon nicht stehen lassen.
Wohl, weil man sagt, man sollte den Lärm an der Quelle. Das ist ein Prinzip, das im Übrigen auch vom Bundesrat und vom Bundesgericht so eingesetzt ist. Lärm an der Quelle. Man kann natürlich, selbstverständlich, man könnte auch der ganzen Bevölkerung so Pamirs schenken, dann haben sie auch kein Problem mehr. Es wäre vielleicht noch verhältnismäßig günstig, mit einem Schlafen ist dann weniger schön. Und darum, die günstigste Massnahme ist Lärm an der Quelle.
Gut, also. Aber die Bevölkerungsmehrheit, das ist ja wieder interessant, es gab jüngstens eine Statistik in der Stadt über die Verkehrsproblematik, ist ja noch interessant, dass eigentlich die Leute für die Velo sind, die Leute, also je nachdem in welcher Stadt, sich eigentlich aufregen über zu wenig Parkplätze, aber nicht neue Parkplätze bauen wollen. Und bei dem Tempo 30, da ist man sich sehr, also das ist einfach ein schwieriges Thema.
Das bleibt eins, das ist mir schon klar, oder? Ich weiss ja, wie es mir selber geht als Autofahrer, oder? Wenn ich 30 sollte fahren, dann fahre ich das in einer breiten Straße weniger gern wie in einer schmalen oder auf einer Quartierstraße.
Aber ist das Lied, das stört sie das auch weniger? Oder?
Ja, es kommt ja drauf. Genau. Das ist sicher so, oder? Das ist rein, das ist schon, nur schon Psychologie von der Blickweite und so weiter. Also es gibt da viele Themen, die man in diesem Zusammenhang kann so und anders anschauen, auch emotional. Darum versuche ich stets sachlich zu argumentieren in diesem Zusammenhang und zu sagen, wenn man den Lärmschutz will, und dort hat die Umfrage im Übrigen, also die jüngste Studie jetzt vom Schweizerischen Städteverband in dem Zusammenhang, hat gezeigt, dass die an einer 50er-Straße wohnen, die natürlich schon sehr, sehr gern und in einer rechten Mehrheit würden ein tieferes Tempo haben an ihrem Haus vorbei. Oder? Aber Lärmschutz ist sicher ein Thema und Sicherheit, gerade bei Kindern, ist auch noch ein Thema.
Bevor wir das Thema verlassen, wie sieht es denn aus im Frauenfeld mit dem Tempo 30? Wie sind ihr da? Ist das dort so heiß diskutiert wie hier in Zürich?
Ja, es wird auch diskutiert. Allerdings hat der Kanton Thurgau eine spezielle Strategie, eine Lärmschutzstrategie gemacht. Und im Rahmen von dem hat er auf Kantonstrassen an 6 Orten im Kanton Tempo 30 gesehen. Er hat Tempo 30 auf Hauptstrassen zuerst auf dem Land eingeführt. Zuerst auf dem Land. Also ist auch noch interessant. In einer kleinen Gemeinde, Schlatt zum Beispiel, ist zuerst Tempo 30 gewesen. Bei uns ist es jetzt das Thema, ist jetzt
der Auflage. Das hat wollen oder der Kanton hat es eingeführt?
Beide haben es wollen. Also
Gemeinde, die Gemeinde hat es wollen.
Man muss eben die Situation anschauen. Oder? Es hat so eine scharfe S-Kurve, eine schmale Straße. Man kann gar nicht schneller fahren dort. Und das ist in Frauenfeld, dort, wo man sie jetzt auflegt, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit ist 38 auf denen. Und die würde jetzt auf 30 reduziert werden, wobei mit dem, mit der Toleranzschwelle wäre es 34. Also da verlierst du 2 oder 3 Sekunden, wenn du ein paar Meter fährst. Ich glaube, das ist noch
gut. Und die Auswirkungen nur auf den ÖV? Gibt's? Also ist keine Hauptverkehrsachse
bei euch? Es ist eine Hauptverkehrsachse, mal. Es hat auch Stadtbusse, die auf diesem Gebiet unterwegs sind. Es ist im gleichen Departement, der gleiche Ingenieur, der das berechnet. Für den Verkehr ist auch für ÖV zuständig. Und er sagt, es hat keinen Einfluss auf den Fahrplan. Und zwar vor allem, und ich glaube, das ist noch interessant, wann kann der ÖV es nicht einhalten, den Fahrplan? Das ist in der Stosszeit. Und wieso kann er es nicht einhalten? Wegen dem Stau. Und der fährt halt nicht einmal 30, oder?
Gut, also, verlassen wir das Thema. Vielleicht können Zürcher dann mal nach Frauenfeld kommen und schauen, wie ihr das gemacht habt, wenn es dann funktioniert. Aber zuerst müssen wir mal dann bei uns die Abstimmung vielleicht auch durchbringen. Jetzt aber, ich will noch einen Punkt, ihr habt gesagt, oder kritisieren das fehlende Mitspracherecht. Ich tue das jetzt mal auf. Vielleicht kann man dem auch sagen, das fehlende Lobbying. Wenn ich andere Punkte anschaue, also zum Beispiel die Bauern, das ist immer das schönste Beispiel, oder? Wenn ich Bundesparlamentarier da habe, sagen die Landwirtschaft ist eine heilige Kuh, da können wir machen, was wir wollen, da wird nicht gespart, das bringen wir nie durch. Das heisst, also das Lobbying von den Bauern und von der Landwirtschaft funktioniert. Haben ihr zu wenig Vertreterinnen oder ein schlechtes Lobbying in den Bern?
Haben Sie mal die Bauern gefragt, oder besser gesagt den Landwirtschaftsverband gefragt, wie viele Franken das sie investieren in das Lobbying? Das sind Millionenbeträge. Müssen wir vielleicht auch noch fragen, für was dass die finanziert sind, aber lassen wir dann die Details mal weg. So viel steht dem Städteverband nicht zur Verfügung für Lobbying. Also er hat nicht 4 Millionen Franken im Jahr, die er für Lobbying ausgeben kann.
Gut, aber ihr könntet euch je nach Kanton wählen lassen ins Bundesparlament. Da wäre ihr auch per se drin.
Je nach Kanton ja, und weiss. Je nach Stadt. Ah. Weil es gibt viele Städte, wo sie einen Exekutivpolitiker nicht verbieten zum Kandidieren. Das ist kein Problem. Aber dann drin bleiben, wenn man Stadtpräsident oder Stadtrat ist und gleichzeitig National- oder Ständerat, das geht in einigen
also Städten. Zürich geht das nicht.
Zürich geht es nicht.
Wie sieht es denn in Frauenfeld?
Frauenfeld darf der Stadtpräsident nicht, weil er ist der Vollamtliche. Also er darf auch nicht. Ich hätte das nicht dürfen, wenn ich jetzt gewählt werde, das Doppelmandat ausüben. Es gibt andere Gemeinden, wo es möglich ist. Wedischwil, Philipp Kutter, bei ihm ist es möglich. Wedischwil hat etwa gleich viele Einwohner wie Frauenfeld. Also es ist am einen Ort möglich, am anderen nicht. Das ist eine politische Frage letztlich. Aber es ist eine, wo sich die Städte und die Bevölkerung, die das angenommen hat, ins eigene Fleisch schneiden.
Würden Sie sagen, es würde etwas bringen? Mehr Vertreter im Parlament. Definitiv. Und erster Punkt, wäre auch machbar, wenn Sie sagen, im Vollzeitamt als Stadtpräsident, wäre auch rein von der Belastung her machbar.
Also ein Philipp Kutter zeigt es vor, dass es machbar ist. Ein Kurt Fluri, Solothurn, mein Vorgänger, hat gezeigt, dass es machbar ist. Es gibt schon Beispiele dafür, dass es machbar ist. Gerade in mittelgrossen Städten ja. In ganz grossen Städten wie Zürich, Winterthur und andere ist es dann möglich, wenn man es entsprechend organisiert. Aber ich glaube, es ist eine Frage von der Organisation.
Da kann man wieder einen kleinen Ausflug machen zum Föderalismus. All die Städte und Kantone haben das selber entschieden. Dass sie nicht.
Das ist ja so, ja.
Das heisst, die müssten eigentlich dort müssen wir es wieder ansetzen, dass man das könnte.
Ja, wenn man das will, oder? Es gibt unterschiedliche Klientel, oder? Also dort, wo die Städtebevölkerung das für ihre Stadtratsmitglieder so entscheidet, hat es vor allem damit zu tun, der soll sich oder die soll sich vor allem um uns kümmern und nicht da um alles mögliche andere. Der verblödert ja nur Zeit in Bern. Gut, ich bin jetzt im Städteverband der Präsident, also ich bin doch auch noch ab und zu in Bern. Und man kann auch über den Verband kann man schon viel Einfluss nehmen im Sinne von Lobbying betreiben und ins Gespräch gehen. Aber die anderen die im Parlament wären, ja, das ist etwa ein 50% Pensum, das man dort dann muss einsetzen muss. Es gibt genug Stadträte, die nicht nur 100% im Sinn von 40 oder 42 Stunden Woche haben, sondern wahnsinnig viel mehr, durchaus, also ich glaube, jeder fast. Und ich glaube, wenn man dann den Hebel sieht, was man herausholen kann, würde es sich schon lohnen, das nochmal zu überdenken.
Ich möchte jetzt noch kritisch zum Schluss sagen, Herr Stockholm, wenn man jetzt so in den letzten Tagen schaut und sehr wahrscheinlich geht das jetzt noch ein paar Tage, präsentieren die Städte und Gemeinden ihre Jahresrechnungen. Die Stadt Zürich mit einem Überschuss von 500 Millionen. Und auch sonst, weitere Städte kommen durchaus mit positiven Ergebnissen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch ländliche Gemeinden, die aus verschiedenen Gründen wahnsinnig Mühe haben oder auch tiefrote Zahlen präsentieren. Da kann man schon sagen, ja, jetzt also mit so einem Überschuss und jetzt kommen sie und klönen sie, dann können sie auch etwas sparen.
Es ist ja immer abhängig davon, auf was sind die Überschüsse zurückzuführen und sind es Liquidität. Oder? Also ich sage jetzt in Bezug auf Frauenfeld zum Beispiel, wir haben im 23 haben wir auch einen sehr schönen Überschuss können präsentieren von fast 8 Millionen. Wieso? Weil unsere Grundstücke, also ein Teil der Grundstücke, neu bewertet worden sind. Das fließt in die Erfolgsrechnung hinein. Niemand weiß wieso. Man hat es mal so festgelegt, wir müssen es so machen. Liquid bringt uns das null, aber gar nichts. Aber die Rechnung macht es positiv. Aber mit dem können wir nichts kaufen. Wir könnten die Liegenschaften verkaufen. Und dann hätten wir kurzfristig.
Aber es würde Ihnen etwas bringen für mehr Sozialhilfe, für mehr Integrationsmassnahmen.
Längerfristig bringt uns das nichts. Und das ist, darum muss man, ich denke, die Stadtrechnungen schon noch kritisch anschauen. Im Thurgau ist da mit den Gemeinden rot und steht grüne Zahlen. Das stimmt so nicht. Das ist bei uns also wirklich von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt verschieden.
Also das heisst, der Stadt-Land-Graben? Dann würden Sie sagen, der gibt es so, oder auch der Neid zwischen Land und Stadt, das ist etwas, wo wir Medien aufschreiben und den gibt es nicht.
Nein, da würde ich jetzt nicht den Medien irgendwie einen Schwarz Peter geben oder etwas in dieser Art, sondern ich glaube, da ist, es gibt danach Situationen, wo man merkt, dass jemand, der eher auf dem Land wohnt oder sich eher auf dem Land daheim fühlt, kritisch gegenüber den Städterinnen und Städtern verhalten und umgekehrt. Das habe ich selber eins zu eins erlebt, sowohl als Gemeindammen in einer ländlichen Gemeinde von innerstädtischen Leuten her, wie als Stadtpräsident von innerländtlichen Leuten her. Also das erlebt man immer wieder. Ist vielleicht ein bisschen in der DNA der Schweizerinnen und Schweizer, dass man tendenziell so ein bisschen die Kleinen und das Ländliche ein bisschen höher wertet wie das Städtische. Allerdings gibt es gerade in Zürich eine gute städtische Tradition mit der Zünft.
Und einem anstehenden Sechseleuten, da ja, haben Sie genau. Recht. Genau. Genau. Wir sind am Schluss von unserer Sendung und wir haben mit dem Stadt-Land, eigentlich können wir noch einen schönen Bogen machen. An der Stockholm, Sie hören Ende Mai auf als Stadtpräsident. Und jetzt, ganz interessant, Sie werden Pfarrer in der Zürcher Seegemeinde Erlenbach. Genau. Ist das jetzt als kurzer Schluss back to the roots oder das Wahrwerden von einem Kindheitstraum?
Es ist beides und nichts von beidem. Also, wir waren einmal in Erlenbach, vor mehr als 50 Jahren. Ist mein Vater dort der Pfarrer.
Also sind Sie in Zürcher?
Also, ich bin in meiner Ideestadt, Heimatort Stadt Zürich. Also ich bin ein Zürcher, jawohl.
Und die haben Sie gleich gewählt in Frauenfeld?
Ja, die haben mich gewählt in Frauenfeld, ja.
Genau, haben Sie unterbrochen, ja.
Und das Pfarramt ist etwas, wo ich zurückkehre, aber mit einem anders gefüllten Rucksack. Und daneben habe ich noch ein eigenes Unternehmen, wo ich Mandate drin habe, wo ich Reden könnte, drunter laufen lassen, etc. Also ich mache Pfarramt und gleich noch auch etwas Nationals, Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft zum Beispiel, wo ich auch Präsident bin.
Genau, und jetzt läuft noch die Vernehmlassung und bis Ende Mai werden Sie noch ganz gespannt und mit Argusaugen schauen, was das denn passiert mit dem, was ihr da eingegeben habt. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung und im weiteren Verlauf alles Gute für Ihren nächsten Schritt.
Danke vielmals.
Ich befürchte einen Dominoeffekt, sagt der Präsident des Schweizerischen Städteverbands, der FDP-Stadtpräsident von Frauenfeld, der Anders Stockholm. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.